Und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, besser gesagt zu dem Themenmonat auch, dem Aktionsmonat. In was für einer Welt wollen wir leben? Freie Kommunikation gegen rechts. Die ganze Mai über organisiert die Wüste Welle mit Kooperationspartnern wie dem FabLab Veranstaltungen, unter anderem eben die Grundlagen der GPG-Verschlüsselung am kommenden Mittwoch, dem 10. Mai, 19 bis 21 Uhr im FabLab. Den Workshop wirst du geben, und was hat es damit auf sich?
GPG ist eine Software zur Verschlüsselung von Nachrichten, und klassischerweise wird die benutzt, um E-Mails zu verschlüsseln. Also wenn von E-Mail-Verschlüsselung die Rede ist, ist meistens GPG gemeint oder PGP, wie es auch manchmal genannt wird. Der Unterschied ist, dass PGP der Standard ist und GPG das Programm, mit dem man diesen Standard erfüllt. Und in diesem Workshop soll es darum gehen, wie man dieses Tool benutzen kann, um eben zum Beispiel den eigenen E-Mail-Verkehr sehr gut abzusichern. Also die Idee, dass Kommunikation verschlüsselt ist, ist ja eine sehr populäre, ist auch immer mehr im Kommen. Also auch so Messenger wie WhatsApp oder Telegram oder Signal haben auch ihre eigene Verschlüsselung. Und die ist meistens so gestaltet, dass auch dass die Nutzer wenig davon merken. Also wenn ich jetzt, ich benutze ja selber kein WhatsApp, aber wenn ich jetzt in Signal meinen Freunden eine Nachricht schreibe, dann wird die verschlüsselt, sodass die auf dem Transportweg eben nicht abgefangen, also es kann nicht gelesen werden kann. Aber wir merken beide davon wenig, also sehr bequem. Und GPG ist eine Methode, die nicht bequem ist, auf jeden Fall. Also das ist man muss da sehr viele Arbeiten in die Hand nehmen, die sonst eigentlich die Maschine für einen macht. Es hat auch einen guten Grund, warum man die in die Hand nimmt. Aber es führt eben dazu, dass das System sehr komplex ist und deswegen nur von wenigen Menschen eingesetzt wird. Es ist seit den Snowden-Enthüllungen, es ist sehr populär, irgendwie der breiten Masse diese Software zur Verfügung, also zugänglich zu machen. Es wird zum Beispiel in Form von Krypto-Partys gemacht. Also in jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile Krypto-Partys. Auch in Tübingen findet einmal im Monat eine statt. Der Workshop soll einfach ein Teil dieser Bemühungen sein, diese Software einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen.
Was muss man alles in die Hand nehmen, wenn du sagst, es ist komplex und man braucht eben auch einen Workshop, man braucht eine Einführung?
Ja, also ich versuche es mal, ohne allzu sehr in die technischen Details anzusteigen. Aber tatsächlich ist der Clou daran, dass man sich eben manchen technischen Details nicht entziehen kann, wenn man die Sicherheit der eigenen Daten wirklich gewährleisten möchte. Also in dem Moment, wo ich solche Messenger wie Signal benutze, gebe ich so ein paar auch Verantwortlichkeiten aus der Hand oder vertraue dem Provider ein Stück weit. Und das ist eben bei GPG nicht mehr in dem Umfang der Fall. Also ein ganz wichtiges Problem in der Informationssicherheit ist, also wenn man verschlüsselt, dann haben die einzelnen Teilnehmer der Kommunikation sogenannte Schlüssel. Das sind, man nennt es so, weil es so ein bisschen analog ist zu den Schlüsseln, die man auch in Schlösser reinsteckt. Aber tatsächlich sind es einfach nur Zahlen, also sehr lange Geheimnisse, lange Passwörter, so kann man sich das vorstellen. Und die Schwierigkeit liegt so ein bisschen darin, wie diese Schlüssel ausgetauscht werden. Und bei Signal funktioniert das nach einem Prinzip, das heißt Trust on First Use. Die Abkürzung finde ich ganz nett, die ist nämlich Tofu. Also mit diesem Tofu-Prinzip sagt man einfach, der Schlüsselaustausch findet mit der ersten Nachricht statt, die geschrieben wird, und die wird schon geklappt haben. Da wird schon nichts passiert sein. Ja, also was passiert sein könnte, ist, dass sich zum Beispiel irgendein Geheimdienst in die Mitte geklemmt hat und den Schlüssel abgefangen hat und eine falsche Version des Schlüssels weitergegeben hat. Das nennt sich eine Man-in-the-Middle-Attack. Ja, jetzt komme ich schon in technische Details rein.
Ja, also das kann man ja alles, sind ja alles noch Bilder, die man gut verstehen kann.
Kann man, okay, gut.
Der Man in the Middle, ja.
Der Man in the Middle, genau. Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass sich eben jemand dazwischen schalten kann. Und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass es bei der ersten Nachricht einfach nicht passiert. Ja. Klappt auch ganz gut so. Also statistisch gesehen ist das eine sehr erfolgreiche Methode. Aber natürlich ist es, wenn man sich eben selber um diesen Schlüsselaustausch kümmert, gibt es ein anderes Level von Sicherheit. Das kann man in Signal auch selber machen. Oder auch in einigen anderen Messengern. Also man kann dann diese Option wählen, Schlüssel verifizieren oder so, dann muss man sich diese Zufallszahlen vorlesen. Aber das System ist sehr gut, also ist sehr bequem, aber deckt eben nicht alle alle ja, Gefahrenszenarien ab. Also man, ja, es war, also ich würde jetzt, wenn, ja, kommen wir mal zu GPG. Also das Besondere an GPG oder PGP ist, dass der gesamte Schlüsselaustausch auf eine dezentrale Art und Weise stattfindet. Also traditionell, auch seit vielen Jahrzehnten, findet das so statt, dass sich Menschen zu sogenannten Key-Signing-Partys einfinden. Das sind Veranstaltungen, die nur den Zweck haben, dass die Menschen gegenseitig ihre Schlüsselpaare verifizieren oder ihre Schlüssel verifizieren. Das mutet so von außen gesehen ein bisschen nach einem obskuren Ritual an. Also gibt es eine Menge Menschen, die häufig sehr lange Bärte haben, die sich dann irgendwelche Zufallszahlen vorlesen, also, und Lichtbildausweise zeigen. Das ist nämlich, also ist in diesem Prozess involviert. Ja, und was dabei gemacht wird, es wird ein sogenanntes Web of Trust aufgebaut. Das ist ein großes Netzwerk von digitalen Signaturen. Also so eine digitale Signatur sagt sowas aus wie: Ich habe deinen Schlüssel gesehen und glaube, dass er wirklich zu deiner Person gehört, weil du mir auch deinen Ausweis gezeigt hast oder ein anderes Dokument, was dich irgendwie ausweist. Ja, dieses Web of Trust kann dazu benutzt werden, um relativ zuverlässig zu erkennen, ob da jetzt eine Man-in-the-Middle-Attack stattgefunden hat oder nicht. Also, ja. Aber es ist eben viel Arbeit. Man muss regelmäßig zu solchen Partys gehen, wenn man Teil dieses Netzwerks werden möchte. Ja, also das verlangt, dass einem entweder die Sicherheit der eigenen Kommunikation sehr, sehr, sehr wichtig ist oder dass man auch so ein bisschen Spaß daran hat, hinter die Kulissen zu schauen und ja, eben Dinge selber in die Hand zu nehmen.
Wem das zu viel ist?
Ja, wem das zu viel ist, empfehle ich auf jeden Fall die Nutzung von solchen Messengern wie Signal. Also ja, ich glaube, vor 2-3 Jahren dachte ich noch, jeder sollte PGP lernen und das ist die Rettung der vertraulichen Kommunikation. Aber mittlerweile sehe ich schon, dass es wirklich zu kompliziert ist. Und dass es eben nur noch für bestimmte ja, eben Bedrohungsszenarien benutzbar ist.
Also wenn ich wirklich jetzt bei dem Workshop anfange, 2 Stunden am Mittwoch, dann muss ich da dranbleiben. Das reicht nicht. Also man muss da immer wieder diese Zeit auch investieren und diese Auseinandersetzung mit der Materie.
Ja, wahrscheinlich. Also um ein gewisses Level von Auseinandersetzung wirst du auch danach nicht drum herum kommen. Genau, das ist wahrscheinlich keine Technik, die sofort in 2 Stunden vollständig erklärt ist. Ja. Ich kann vielleicht nochmal was dazu sagen, was eigentlich so ein Bedrohungsszenario ist, also wo es Sinn macht, sich auf solche Technologien zu verlassen. Also zum Beispiel, als Edward Snowden nach Hongkong geflüchtet ist, hat er mit der Journalistin, mit der er in Kontakt stand, nämlich Laura Fortress, eben über PGP kommuniziert. Und das wäre so ein Szenario, wo ich sagen würde, Signal wäre da wahrscheinlich nicht die richtige App für, nicht der richtige Messenger, sondern da braucht es irgendwie eine Spur härtere und bewährtere Kryptografie. Ja, und das, also finde ich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, was Verschlüsselung eigentlich möglich macht. Also Verschlüsselung ist so eine inhärent defensive Technologie, die es wirklich ermöglicht, dass so einzelne Individuen wie eben Edward Snowden und Laura Potters, die wenig Mittel zur Verfügung haben, und zwar für 2 so 100-Euro-Laptop und ein bisschen Wissen über Technologie, sich eben gegen solche State Actors wehren können, also gegen Geheimdienste, die eben das Budget einer NSA haben. Das ja, finde ich eine ganz beeindruckende Eigenschaft. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der mich sehr an Verschlüsselungstechnologie interessiert oder dafür begeistert, dass, ja, dass es eben so eine Asymmetrie gibt, die vertrauliche Kommunikation, die geschützt werden soll, stark bevorzugt.
So dieses David gegen Goliath ein bisschen auch.
Genau, ja. Ich glaube, das fasziniert mich auf jeden Fall.
Aber wenn ich jetzt trotzdem meine E-Mails irgendwie verschlüsseln will, also ich will ja nicht nur über Messenger kommunizieren, sondern es geht da einfach noch viel über E-Mails. Ja. Gibt es da nichts zwischendrin oder GPG Lite oder so?
Es ist immer die Frage, gegen welches Szenario du dich absichern möchtest. Und das, was vor vielleicht 20 Jahren oder 10 Jahren noch der Fall war, dass eine E-Mail so ist wie eine Postkarte, also wirklich komplett unverschlüsselt durchs Netz geht, ist heute nicht mehr der Fall. Was aber eben nicht der Fall ist, ist, dass sie Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also wenn du damit okay bist, dass Also angenommen, ich weiß nicht, bei welchem Provider hast du eine E-Mail-Adresse?
Ich bin inzwischen zu Posteo gewechselt.
Okay, ja, dann haben wir es wirklich gut. Also ich bin auch bei Posteo. Wenn ich dir jetzt eine Mail schreibe, dann müssen wir nur einer dritten Partei vertrauen, nämlich dem Provider posteo.de selbst. Ja, also wenn der infiltriert ist oder sich eine Malware eingefangen hat, also dass die infizierte Server hat oder sonst wie nicht vertrauenswürdig ist, dann würde man unsere Kommunikation lesen können. Ansonsten ist sie durch relativ bewährte Verschlüsselungstechnologien abgesichert.
Aber viele unserer Bekannten sind ja auch noch bei Gmail zum Beispiel.
Genau, ja, also es müssen natürlich immer beide E-Mail-Provider müssen vertraut werden. Also wenn du jetzt bei Gmail wärst, dann müssen wir eben noch Gmail zusätzlich vertrauen und da ist auch, also Google sagt sogar explizit, dass sie die Mails lesen, ja, weil sie nämlich daraus auch Funktionen für den Nutzer, die Nutzerin generieren. Auf jeden Fall liegt die Information bei einer dritten Partei dann einfach. Posteo wiederum verspricht, dass sie da nicht in die Mails schauen. Das finde ich auch einigermaßen glaubwürdig.
Und was macht man in dem Fall? Den Provider wechseln? Oder wenn du jetzt mit Gmail-Leuten kommunizierst, dann ist ja deine Inhalte sind dann ja auch offen.
Ja, genau. Also die Mail, die ich schreibe, ist dann auch offen. Das ist besonders ärgerlich, wenn ich irgendwie in einer Gruppe von 10 Menschen E-Mails austausche und die haben 9 von 10 haben sich ordentlich bei posteo.de einen Account geklickt und der eine unverbesserliche ist halt noch bei Gmail, dann landet die Kommunikation der gesamten Gruppe bei Gmail auch. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Aspekt, der E-Mail sicherer macht, aber eigentlich die einzig wirklich erstrebenswerte Art von Sicherheit ist eben diese Ende-zu-Ende-Kommunikation, also dass man sicher gehen kann, dass wirklich nur Empfänger und Rezipient die Mail bekommen. Und ich hatte jetzt eben groß diesen Aufbau mit dem Web of Trust beschrieben, also dass es diese Key-Signing-Partys gibt, wo sich Leute die Zufallszahlen vorlesen. Das ist nicht notwendig für den Betrieb von GPG. Also ich würde sagen, nach den 2 Stunden, wenn man irgendwie einigermaßen in der Lage ist, sich diese Abläufe zu verinnerlichen, also wie füge ich jetzt neue Schlüssel zu in dem E-Mail-Programm, wie schreibe ich jetzt eine verschlüsselte Mail, dann kann man schon die Technologie so nutzen, ohne jetzt große, sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal groß damit auseinandersetzen zu müssen.
Richtet man es einmal ein und dann funktioniert es mit jedem neuen E-Mail-Partner-Verkehr auch wieder, ja. Oder? Muss man das mit jedem neuen Kontakt auch wieder neu aufbauen?
Es kommt ein bisschen drauf an, aber in der Regel ist quasi das Hinzufügen eines neuen E-Mail-Partners nicht mehr als ein Klick. Also ein relativ einfacher Ablauf. Eine große Schwierigkeit ist natürlich, PGP ist so eine Technologie, die auf E-Mail draufgesetzt ist. Das heißt, die andere Partei muss auch GPG unterstützen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das führt dazu, also selbst in meinem Bekanntenkreis, wo schon ziemlich viele Menschen interessiert sind an Verschlüsselungstechnologie, gibt es doch relativ wenige Menschen, die PGP benutzen, mit denen ich überhaupt PGP sprechen kann. Also es muss immer auch die Gegenseite oder im Falle einer Gruppe, alle Teilnehmer müssen die Technologie einsetzen.
Und wenn jetzt viele Leute sagen ja immer noch, na, ich habe da nichts zu verbergen, ich sehe kein Bedrohungsszenario, das gilt für mich nicht, aber was sagst du denen, dass sie trotzdem auch sorgfältig mit ihren Daten umgehen sollen?
Ja, also einmal sind, glaube ich, die Konsequenzen schwer abschätzbar. Also die Aussage, ich habe heute nichts zu verbergen, muss nicht auch in 10 Jahren zutreffen, aber die Daten von heute wird es auch in 10 Jahren noch geben, auf jeden Fall. Weil einfach man spricht häufig von Daten als das Öl des 21. Jahrhunderts. Das ist einfach ein Rohstoff. Es macht völlig Sinn, den aufzuheben. Also wirtschaftlich gesehen macht es Sinn, den aufzuheben, weil es einfach verwertbar ist. Deswegen werden auch die Daten von heute, die heute erhoben werden, in 10 Jahren bestehen. Und die Frage ist eben, einmal habe ich auch in 10 Jahren noch nichts zu verbergen. Der andere Aspekt ist, sobald es eintritt, dass Privatsphäre nicht mehr die Norm ist, man spricht ja manchmal von dem Post-Privacy-Zeitalter, sind eben auch die betroffen, die einen Grund haben, ihre Kommunikation privat zu halten. Also allein schon aus Solidarität mit den Menschen, denke ich, sollte man das nochmal überlegen, ob man irgendwie zum Beispiel alle Kommunikationen in einer Gruppe über Facebook abwickelt. Einfach weil es die Menschen ausschließt, die ein großes Interesse daran haben, dass ihre Kommunikation geheim bleibt.
Also wirkst du dann auch in deinem Umfeld drauf ein? Du hast gesagt, du benutzt kein WhatsApp, bist nicht bei Facebook dann auch?
Tatsächlich nutze ich Facebook. Ja, also immer weniger, aber es ist nach wie vor ein wichtiges Kommunikationstool für mich. Leider, aber es ich benutze es jeden Tag auf jeden Fall. Ich glaube, vor ein paar Jahren war ich noch sehr missionarisch dabei, meinen Bekanntenkreis dazu überreden, ihre E-Mails zu verschlüsseln. Mittlerweile habe ich das ein bisschen abgelegt. Also ich finde nicht mehr allzu viel Gefallen daran, Leute darauf anzusprechen. Der Weg, den ich gehe, ist, dass ich einmal einfach versuche, nur die Kommunikationstechnologien zu nutzen, von denen ich mir wünsche, dass die andere nutzen. Also ich bin einfach gar nicht in der Situation, mit jemandem darüber zu debattieren, der mit mir über WhatsApp kommunizieren möchte, weil ich einfach kein WhatsApp habe. So, also ich bin dazu übergegangen, nur noch Entscheidungen über meine Seite der Kommunikation zu treffen. Und das andere ist eben, dass ich versuche, Menschen, die interessiert daran sind, ein Angebot zu geben, so ein bisschen die Kommunikationstechnologien zu reflektieren und andere noch kennenzulernen. Also eben zum Beispiel in Form von diesen PGP-Workshops.
Wofür steht das eigentlich, TPG und PGP?
PGP ist, wie gesagt, der Standard, der ist auch schon viele Jahrzehnte alt. Ich weiß leider nicht, wie alt genau. Und steht für Pretty Good Privacy. Also so Abkürzungen im Computerkontext sind meistens ziemlich, entweder einfallslos oder witzig. Soll einfach ist besonders gute Privatsphäre. GPG ist die Implementation von PGP und ist im Rahmen des GNU-Projekts entstanden. Und deswegen steht es für GNU Privacy Guard, der GNU Privacy Wächter.
GNU?
GNU ist eine andere Abkürzung aus dem Computerumfeld. Das ist eine sogenannte rekursive Abkürzung, die... Also das GNU-Projekt ist eben ein Projekt aus dem, Linux-Umfeld. Also das, was man landläufig Linux nennt, heißt eigentlich GNU-Linux, weil das so ein Zusammenspiel von zwei großen, wichtigen Open-Source-Projekten oder freie Software-Projekten ist. GNU steht für GNU is not Unix. Das leitet sich wiederum daraus ab, dass das GNU-Projekt stark inspiriert ist von dem Unix-Betriebssystem, was heute kaum noch in Verwendung ist, aber... das sind technische Details. Also das ganz witzig an GNU, finde ich, ist eben eine rekursive Abkürzung. Also GNU kommt in GNU selber vor. Das G ist gar nicht wirklich definiert. Das hätte auch ein anderer Buchstabe sein können. Das ist einfach nur not Unix.
Und diese Verschlüsselungen funktionieren auch auf allen Betriebssystemen, ja? Das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen.
Ja, gute Frage. Also in dem Workshop wird es um das Zusammenspiel zwischen Enigmail und Thunderbird gehen. Thunderbird ist ein übliches E-Mail-Programm für den Desktop, also es gibt es für Windows, Mac und Linux, aber eben auf Laptops oder PCs. An sich gibt es schon PGP-Implementationen für alle möglichen Betriebssysteme, also auch auf iOS und Android und Windows Phone bestimmt auch gibt es das. Ich habe es einfach nur noch nicht ausprobiert. Und kann auch nichts über die Qualität der Implementation sagen. Bei Thunderbird und Enigmail weiß ich, das ist ein einigermaßen etabliertes Setup. Das benutzen sehr viele Menschen. Das wird auch noch ein paar Jahre gepflegt werden. Deswegen habe ich mich bisher darauf konzentriert, eben diese Kombination zu vermitteln. Bedeutet natürlich auch, dass man, wenn man jetzt diesem Workshop folgt und nur die Techniken anwendet, die wir anwenden, eben auch nur noch E-Mails vom Rechner ausschreiben kann. Oder zumindest nur verschlüsselte E-Mails nur vom Rechner ausschreiben kann.
Ja. Also wenn ich die Mails dann vom Handy schreibe, dann ist der Schutz eben nicht gewährleistet.
Dann wäre der Schutz nicht gewährleistet. Ja.
PGP, GPG-Verschlüsselung, die Grundlagen, die gibt es zu lernen in einem Workshop mit Justin am Mittwoch, 10. Mai, 19 bis 21 Uhr im FabLab Neckaralb. Das ist da beim LTT mit eigenem Schaufenster und ist dann das Beste wahrscheinlich, man bringt seinen Laptop mit, sein Desktop, ja. Vielleicht ein bisschen schwierig, aber...
Ja, das ist schwierig, aber den Laptop bitte mitbringen, auf jeden Fall. Genau, also wir haben auch Laptops da, aber es ist natürlich viel sinnvoller, wenn wir die Software gleich auf dem eigenen Rechner einrichten.
Also den Thunderbird kann man auch dann quasi installieren oder vielleicht hat man den ja schon und dann kommt die Software drauf. Freie Software gibt es überall zu runterzuladen, ja, ist es.
Genau. Ja.
19 bis 22 Uhr an diesem Mittwoch im Fab Lab. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über Freifunk. Wobei, eins noch, du sagst, du nutzt kein WhatsApp, aber Facebook gehört ja derselben Firma. Mhm. Benutzt du das dann tust du irgendwelche Sachen beachten? Machst du irgendwas quasi um dich, du benutzt es zwar, aber um deine Informationen vielleicht auch zu verschleiern oder man darf ja eigentlich keine falschen Namen benutzen, aber solche quasi anderen Schutzmaßnahmen?
Interessante Frage. Also ich halte es für ziemlich aussichtslos, Facebook halbwegs vernünftig zu benutzen und irgendwie Informationen über meine Identität zu verschleiern. Also tatsächlich habe ich nicht meinen echten Nachnamen angegeben, aber das war eher aus Jux der Fall. Und einfach weil die Technologie mittlerweile so gut ist, dass erkannt wird, wer man ist, egal wie man sich nennt. Einfach dadurch, dass das persönliche Umfeld schon sehr unique ist. Also wenn ich mich jetzt in Facebook immer nur über den Tor-Browser einloggen würde und nur mit einer einzigen Person kommunizieren würde, wäre das okay. Also dann wäre ich halbwegs sicher, dass meine Identität nicht preisgegeben wird. Aber natürlich habe ich auch mein persönliches Umfeld als Facebook-Freunde geaddet und interagiere irgendwie mit meiner Peergroup. Und das ist so eindeutig, dass ich mir, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, da die Identität zu verschleiern. Ich versuche einfach, möglichst viel private Kommunikation nicht in Facebook stattfinden zu lassen. Also wenn es die Option gibt, dann schreibe ich in anderen Messengern oder schreibe eine E-Mail. Und poste wenig bis gar nichts. Ja.
Aber jetzt nicht irgendwelche Verschleierungsklicks oder so?
Nee, also ich kann keine Magic Tools empfehlen, was das angeht, leider. Ich habe mich damit auch nicht besonders viel auseinandergesetzt. Also irgendwann habe ich gemerkt, das schränkt mein privates Leben zu, oder schränkt meinen Alltag zu sehr ein, wenn ich jetzt mich komplett aus Facebook zurückziehe. Und ich versuche jetzt einfach die Interaktion damit auf ein Minimum zu reduzieren. Aber zum Beispiel für Veranstaltungen, die stattfinden, ist es immer noch das Tool der Wahl, wenn ich irgendwie versuche, herauszufinden, was heute Abend passiert, dann schaue ich auch in Facebook rein.
Und das ist bei WhatsApp nicht so essentiell für dich, für deine Bedürfnisse gegeben, dass du da mit manchen Leuten dann eben nicht in Kontakt stehen kannst?
Genau, ja. Also einmal, weil das die Aufgabe von WhatsApp ja relativ leicht ersetzbar ist. Es geht einfach nur um Point-to-Point-Communication, also dass ich einer anderen Person schreibe oder vielleicht noch einer Gruppe schreibe. Das lässt sich auch sehr gut in anderen Anwendungen machen. Außerdem ist mein Umfeld auch insgesamt nicht so besonders auf den WhatsApp-Zug aufgesprungen. Und es hat auch historische Gründe. Also ich habe einfach eben nie WhatsApp installiert, aber Facebook hatte ich schon ganz früh gehabt. Und dadurch haben sich natürlich auch meine Gewohnheiten geformt. Also ist dann auch nicht mehr ganz leicht, so nach 10 Jahren Facebook-Nutzung aus den Gewohnheiten wieder rauszukommen.
Und den Tor-Browser, das ist ja jetzt wieder nochmal ein ganz anderes Ding. Das Darknet, das ja auf der einen Seite im Verruf ist, ne, dass da Drogen, Waffen und so weiter drüber gehen, auf der anderen Seite auch ein essentielles Mittel ist zum sicheren Aufenthalt im sogenannten im Internet.
Zum Tor-Browser, ja. Also du hast jetzt vom Darknet geredet, das kann besonders eindeutig definierter Begriff. Also manchmal heißt es, es würde nur die Seiten bezeichnen, die nicht von Google gefunden werden, was eine ganze Menge von Webseiten sind. Ja, und also diese Aussage angeht, das Darknet sei im Verruf. Also für mich ist das Darknet einfach so ein wichtiger Aspekt des Internets. Und im Internet passieren eben auch Dinge, die nicht toll sind oder die fürchterlich sind. Also, so wie es im realen Leben auch passiert. Also gleichzeitig ist aber eben zum Beispiel das Tor-Netzwerk, was man unter anderem über den Tor-Browser betreten kann, ein ganz wichtiges Medium für Menschen, deren Internetanschluss zensiert ist, für Menschen, denen es sehr, sehr wichtig ist, dass ihre Kommunikation anonym bleibt, also zum Beispiel deren Leben davon abhängt, dass sie anonym bleibt. Für die Menschen ist es ein unersetzbares Werkzeug, deswegen für mich mach das tausendmal die ganzen blöden Dinge wett, die jetzt vielleicht nur durch das Darknet passieren, wobei ich das auch anzweifle. Also ich glaube, die schlimmen Dinge, die im Internet passieren, die passieren auch, auch mit anderen Werkzeugen. So.
Also auch nur eine, ja, ob Propaganda oder einfach eine mediale Überhöhung von der dunklen Seite.
Mhm, ja, genau. Also ich denke, das passiert auf jeden Fall. Das sehe ich. Also ja, manchmal werden so Zahlen in den Raum geworfen, wie das Darknet besteht jetzt zu 80% aus Kinderpornografie. Das ist sehr schwer zu quantifizieren. Also ist überhaupt nicht klar, wie groß jetzt der Anteil der Kommunikation ist, die darüber läuft. Genau, also ja, mediale Überhöhung trifft das ganz gut, glaube ich. Einmal glaube ich, dass es einfach aus einem technischen Unverständnis heraus resultiert. Also Leute sind plötzlich überrascht. Die kennen das Internet als Facebook, so diese heile Welt, wo nicht mal weibliche Brustwarzen gezeigt werden dürfen. Und plötzlich lernen sie kennen, dass im Internet auch noch andere Dinge passieren. Und dabei, weil sie einfach bisher nicht verinnerlicht hatten, dass das Internet einfach ein freies Netzwerk ist, in dem Menschen Dinge tun, die Menschen so tun. Und es gibt einfach, Menschen tun halt auch fürchterliche Dinge. Das einmal, und ich glaube, andererseits gibt es eben auch teilweise ein politisches Interesse daran, die vor allem die Schattenseiten von anonymer Kommunikation aufzuzeigen, einfach weil das anonyme Kommunikation schränkt eben auch Herrschaft an.
Und wie viele Leben das gerettet hat, dann ist ja noch viel schwieriger quantifizierbar als ja irgendwelche Waffenverkäufe oder Kilos von Drogen.
Auf jeden Fall, ja.